Liberalismus in Deutschland. Ist die Idee der Freiheit noch aktuell? Bei der letzten Bundestagswahl ist die FDP aus dem Parlament geflogen. In dieser Legislaturperiode gibt es also keine genuin liberale Partei im Deutschen Bundestag. Ob sie es danach wieder hineinschafft, daran wollen die Freien Demokraten arbeiten. Wie steht es um den Liberalismus in Deutschland? Wird eine bürgerlich-liberale Stimme in der Mitte noch gebraucht? Darum geht es im Gespräch mit Wolfgang Kubicki, ehemals Vizepräsident des Deutschen Bundestages und weiterhin stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Guten Tag, Herr Kubicki.
Ich grüße Sie, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Kubicki, Sie haben gerade eine Streitschrift vorgelegt. Eine liberale Kampfansage heißt das im Untertitel. Wem sagen Sie den Kampf an?
Den Verhältnissen in unserem Land. Denn es ist ja nicht nur eine Frage, was ist mit der FDP geschehen, sondern welche Situation finden wir in Deutschland vor? Eine Menge Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft. Nicht nur wegen des Klimawandels, nicht nur wegen möglicher Pandemiefolgen, nicht nur wegen des Krieges, sondern weil sie ihre wirtschaftliche Existenz bedroht sehen. Im Mittelstand, auch bei Industriearbeitsplätzen, Menschen, die geglaubt haben, Zeit ihres Lebens in einem Konzern tätig sein zu können, verlieren jetzt eine Perspektive und damit wächst die Angst und die Sorge. Und wir erleben tatsächlich, und zwar unabhängig von der Frage, ob das objektiv zutreffend ist oder nicht, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, sie leben nicht mehr in einem wirklich freien Land. Sie können ihre Meinung nicht mehr frei sagen, nicht mehr frei äußern, ohne entweder sozial geächtet zu werden oder auch strafrechtlich verfolgt zu werden. Es hat ja zugenommen, dass Anzeigen erstattet werden für geringfügige Beleidigungen, die früher man hingenommen hätte bei Stammtischgesprächen und anderen Dingen mehr. Und wenn wir nicht wollen, dass unsere Gesellschaft wirklich auseinanderfällt, dann müssen wir versuchen, diese Rahmenbedingungen wieder so zu verändern, dass Menschen sich wirklich wohlfühlen in unserem Land.
Also Sie kämpfen gegen Missstände, die Sie gerade aufgeblättert haben, eine ganze Reihe. Wofür kämpfen Sie?
Ich mache mir Sorgen um unsere Demokratie, um die Festigkeit unserer Demokratie, denn wir erleben ja nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und anderswo, dass auch autokratische Systeme Anreize bieten für Menschen, sich dafür zu entscheiden. Und ich bin groß geworden, ich bin jetzt über 70 Jahre in einem Land, das mir alle Möglichkeiten gegeben hat. Ich komme nicht aus reichen Verhältnissen, ich habe die Chance gehabt, mich weiterzubilden, mich zu bilden, beruflich tätig zu sein. Und ich möchte gerne das erhalten für meine Kinder, für meine Enkelkinder, dass wir uns möglicherweise streiten in der Sache, aber Menschen nicht deshalb in die Ecke stellen, in die Senke stellen, weil sie andere Auffassungen haben als wir selbst. Und ich möchte gerne, dass die Menschen auch ihr Leben selbst bestimmen können, ohne dass man ihnen aus welchen Gründen und Motivationen heraus auch immer versucht zu erklären, dass man als Beispiel kein Fleisch essen soll, nicht grillen soll, sich anziehen soll mit Sachen, von denen man sicher weiß, dass die nicht aus Ländern kommen, bei denen Billiglöhne gezahlt werden und andere Dinge mehr. Mich bedrückt.
Was genau ist daran falsch?
Ja, die Tatsache, dass es offensichtlich einige gibt, die glauben, sie seien mit höheren Einsichten und Weisheiten gesegnet und hätten deshalb das Recht, in einer parlamentarischen Demokratie, in einer freien Gesellschaft anderen zu erklären, dass genau diese Form ihres Lebens allgemeingültig werden soll. Wenn wir das auf alle Felder beziehen, gibt es irgendwann Sprachlosigkeit und keine Kompromissfindung mehr.
Wir leben ja in einer liberalen Demokratie, wir haben die Marktwirtschaft, jeder hat die Wahl. Keiner muss sich was vorschreiben lassen.
Ja, das hört sich so schön an. Das stimmt, rechtlich stimmt das auch, aber faktisch stimmt es eben nicht, weil sie feststellen können, dass sie ausgeschlossen werden, teilweise geächtet werden, wenn sie sich anders verhalten als eine Minderheit, die sich durchgesetzt hat, das im Zweifel will. Jeder soll im Rahmen seiner Möglichkeiten nach seiner Fasson selig werden. Das Leben genießen und gestalten, was er will. Ich schreibe niemandem vor, was er essen, trinken oder wie sich kleiden soll oder wenn er in Urlaub fahren soll. Und ich erwarte auch, dass andere nicht versuchen, mir das vorzuschreiben.
Nun trägt Ihr Buch, Ihre Streitschrift den Titel Aufwind im freien Fall. Das mutet schon paradox an. An welchem Punkt befindet denn der Liberalismus in Deutschland sich gerade?
Naja, ist und war im freien Fall. Wir haben bei der Bundestagswahl 2021 11,5% erzielt und bei der Bundestagswahl 2025 4,3%. Das schlechteste Ergebnis seit Bestehen unseres Landes. Das ist ein wirklich freier Fall.
Sie setzen also den Liberalismus gleich mit Ihrer Partei, der FDP.
Ja, zumindest ist die FDP wesentlicher Teil des organisierten Liberalismus. Es gibt mit Sicherheit auch liberale Tendenzen in anderen Parteien, bei der Union, bei den Sozialdemokraten, auch bei den Grünen. Aber so umfassend sich für die Freiheits- und Grundrechte und Menschenrechte einzusetzen, gibt es, ich bin 55 Jahre in dieser Partei, habe vieles an ihr zu kritisieren, aber gibt es so nur bei den Freien Demokraten.
Sie zeichnen, haben vorhin schon gezeichnet, ein ziemlich düsteres Bild vom Zustand unserer Demokratie. Ist das auch eine Kritik an Ihrer Partei, der FDP, die ja immerhin jahrzehntelang und zuletzt mehr als 3 Jahre mit in einer Regierung gesessen hat?
Ja, selbstverständlich. Wenn die Situation so ist, wie sie ist, tragen wir daran eine wesentliche Mitverantwortung. Dann waren wir nicht stark genug. Wären wir stärker gewesen, hätten wir bei der Bundestagswahl nicht so schlecht abgeschnitten. Und noch einmal die Tatsache, dass die Ränder, sowohl die Linken als auch die AfD, zunehmen, dass Sozialdemokraten und Grüne, Union und Liberale schlechte Ergebnisse eingefahren haben bei der Bundestagswahl. Die Union das zweitschlechteste Ergebnis seit Bestehen des Landes, die SPD das schlechteste Ergebnis seit 138 Jahren, die Freien Demokraten das schlechteste Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, die Grünen deutlich hinter ihren Erwartungen, auch gegenüber dem letzten Mal ja abgenommen, obwohl alle glaubten, sie werden zulegen, ist ein Beleg dafür, dass das, was wir demokratische Mitte nennen, abschmilzt und von den Rändern rechts und links angefressen wird. Und wenn wir dem entgegensteuern wollen, dann müssen wir eine andere Politik betreiben und nicht über Verbotsdebatten diskutieren, die die Menschen nicht mehr erreicht.
Was hat denn dann konkret die FDP zu diesem Zustand beigetragen?
Ja, wir haben beispielsweise in der Corona-Zeit zwar versucht, die Grundrechte zu verteidigen, aber in letzter Konsequenz haben wir in der Ampelkoalition Maßnahmen zugestimmt, die auch längere Zeit mitgetragen, von denen wir heute wissen, dass sie falsch waren. Die Diskussion über Lockdowns, die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht ist zu lange auch mit Stimmen der FDP befürwortet und gestaltet worden. Und wir haben den Menschen versprochen, dass wir die staatliche Übergriffigkeit zurückschrauben wollen, also Entbürokratisierung benennen wir das ja. Und die Menschen haben erlebt in den letzten 3,5 Jahren unter Beteiligung der Freien Demokraten, dass Bürokratie zugenommen hat und nicht abgenommen hat, dass immer mehr Lebensbereiche reguliert worden sind oder reguliert werden sollen. Und dieses Auseinanderklaffen zwischen Anspruch und der Nicht-Einlösung dieses Anspruchs in der praktischen Politik hat zu dem Ergebnis beigetragen, und hat dazu geführt, dass die Menschen sich abwenden auch von demokratischen Einrichtungen. Noch einmal, das ist ja kein Phänomen, das es nur in Deutschland gibt. In allen Ländern Europas haben wir die Hinwendung zu Parteien, die eher autokratische Strukturen befürworten würden. Und wir müssen sehen, früher war es so, dass die Menschen glaubten, Demokratie und Freiheit und wirtschaftlicher Wohlstand gehören zusammen. Heute sehen wir, dass man wirtschaftlichen Wohlstand auch generieren kann, in China beispielsweise, in Systemen, die sehr autokratisch sind und die die komplette Überwachung ihrer Bevölkerung verinnerlicht haben. Und deshalb ist die Attraktivität dieses demokratischen Modells offensichtlich auch auf dem Rückzug.
Gibt es in diesem düsteren Panorama, das Sie da entworfen haben, gibt es da überhaupt irgendwo einen Lichtblick?
Naja, dieses düstere Panorama, was ich entwerfe, ist ja nicht zukunftsgerichtet, sondern beschreibt meine Empfindung von der Gegenwart. Und das ist das Empfinden vieler Menschen, mit denen ich rede und die mir geschrieben haben und die auch bei Veranstaltungen sind, bei denen ich auftrete. Es gibt nicht nur Hoffnung, sondern wir müssen daran arbeiten, dieses düstere Bild wieder mit einer positiven Perspektive zu versehen. Das heißt, wieder dazu übergehen, Probleme als solche zu erkennen, sie zu beschreiben, mit dem Versuch, sie zu lösen und nicht davor Angst zu machen. Was mich stört, und dem können Sie jetzt zustimmen oder widersprechen, ist, dass wir seit einigen Jahren in einer Dauerhysterie leben. Alles ist, die Klimakatastrophe bringt uns um, die Pandemie bringt uns um, die politische Auseinandersetzung bringt uns um und spaltet die Gesellschaft. Es ist alles schlimm und schwierig, aber nichts ist so schwierig, dass wir es nicht bewältigen können. Ich bin sicher, dass die Kreativität der vielen jetzt gepaart mit künstlicher Intelligenz dazu beitragen kann, auch die großen Probleme, vor denen wir stehen, die ja nicht zu leugnen sind, zu lösen, statt sich depressiv zu Hause hinzulegen und zu sagen, wir sterben sowieso alle irgendwann mal.
Diese Hysterie, die Sie da diagnostiziert haben, die geht ja nicht zuletzt auf die modernen Kommunikationsmittel zurück. Ist das nicht etwas, was die Politik ohnehin nicht steuern kann?
Ja, ich weigere mich zu glauben, dass die modernen Kommunikationsmittel schuld sind. Sie sind Transportmechanismus, sie sind Transportriemen. Ich kann den sozialen Medien viel Positives abgewinnen, weil die Filterfunktion von den Journalisten, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen das sage, von den Journalisten mal glauben, dafür seien sie ausgebildet worden, diese Filterfunktion entfällt. Und da ich heute eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten kenne, die sich mehr als Aktivisten begreifen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wer erklärt, Journalisten sollten den Menschen nicht das mitteilen, was die Menschen hören und wissen müssten, sondern das, was Journalisten glauben, dass sie sinnvollerweise wissen sollten. Das Grundgesetz geht davon aus, dass die Menschen sich ihre Meinung selbst bilden aufgrund vielfältiger Angebote, dass sie schlau genug sind. Deshalb hat jeder Mann und jede Frau eine Stimme bei der Wahl, schlau genug sind und keine Indoktrinierung benötigen, von wem auch immer.
Ich möchte gerne auf einen Punkt kommen, den Sie in Ihrer Zustandsbeschreibung besonders oder an erster Stelle aufgreifen. Und das ist die Migrationspolitik, die seit 2015, die kritisieren Sie besonders scharf, setzen Sie zum Beispiel mit steigender Gewaltkriminalität von Zugewanderten in Verbindung. Warum so eindimensional?
Ja, so eindimensional ist das gar nicht. Im Gegenteil, Deutschland braucht aus demografischen, aus ökonomischen Gründen die Zuwanderung von Menschen in einer Größe von ungefähr 400.000 Menschen pro Jahr. Das brauchen wir dringend, auch um die Überlebensfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme zu garantieren. Aber wir brauchen eine gesteuerte, eine kontrollierte Zuwanderung. Es sind Menschen nach Deutschland gekommen, von denen wir gar nicht wissen, woher sie kommen. Unsere Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass ca. 30.000 Menschen nach Deutschland gekommen sind, die nicht nur latent gewaltbereit sind. Und die Überlegung, jeder, der flieht, ist ein guter Mensch, ist deshalb absurd, weil auch Kriminelle aus anderen Ländern, die freigelassen worden sind, dort geflohen sind nach Deutschland. Ich habe das mit Katrin Grüning-Ecker mal diskutiert und gesagt, du willst doch nicht ernsthaft jetzt, dass die Schergen des Assad-Regimes jetzt Syrien verlassen, weil die neue Regierung, die im Zweifel strafrechtlich verfolgen wird, dass die alle nach Deutschland kommen und hier Asyl bekommen und wir müssen das im Zweifel auch tragen. Da wurde sie ein bisschen skeptischer. Also für mich geht es darum, dass wir eine Kontrolle brauchen, dass wir eine rechtsstaatliche Durchsetzung benötigen. Also dass unsere Rechtsordnung nicht davor kapituliert, dass wir sehr viele Menschen bekommen haben, die nicht bereit sind, sie zu akzeptieren. Und wir diskutieren auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen über Clanstrukturen, die sich in Deutschland aufgebaut haben, über ganze Zonen, wo die deutsche Polizei und deutsche Justiz bereits versagt haben. Und das können wir in einem Rechtsstaat, in einem freiheitlichen Rechtsstaat nicht zulassen. Und das ist mein Petitum. Wir müssen auch versuchen, dass die, die hier sind, sie wirklich zu integrieren. Denn nichts ist schlimmer, als dass junge Menschen nutzlos herumsitzen müssen. Ich kenne das aus meiner eigenen Jugend. Wenn wir 14 Tage im Trainingslager waren beim Fußballspielen, gab es nach 3 Tagen schon den ersten Stress. Die Leute brauchen Beschäftigung, sie brauchen Organisation auch ihres Lebens, sie brauchen tatsächlich Integration. Und da müssen wir schauen, wie viele Möglichkeiten wir haben. Und da gibt es ein Wort von Joachim Gauck, den ich sehr schätze. Unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Und an diese Grenzen unserer Möglichkeiten müssen wir den Zustrom, die Zuwanderung anpassen. Alles andere führt zu unglaublichen Verwerfungen unserer Gesellschaft und auch zur Radikalisierung, die ich nicht will. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass aus solchen Problemen Gewalt existiert. Dass junge Menschen, die mit sich nichts anzufangen wissen, latent in der Gefahr stehen, kriminell zu werden, ist kein Spezifikum von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Das gibt es in Deutschland in gleicher Weise. Aber es ist eben vermehrt so, weil viele von denen, die zu uns gekommen sind, fast 3/4 junge Männer sind und keine Frauen und keine Familien.
Ein Anstieg von Gewaltkriminalität wäre wohl eine Konsequenz oder könnte eine Konsequenz sein. Aber eigentlich lag die Wurzel doch woanders, 2015, 2016. Also ich würde hier in Berlin sagen, Verwaltungsversagen auf lokaler Ebene oder auf Länderebene, Unterfinanzierung von Hilfsangeboten auf nationaler Ebene und dann Rechtsversagen auf Ebene der EU. Also dieses Zusammenspiel von Dublin und Schengen, das funktioniert ja bis heute nicht. Da müsste man doch eigentlich ganz woanders ansetzen.
Ja, also nun hilft die Finanzierung nicht weiter. Ich höre das immer wieder, wenn Sie kein Personal haben, was finanziert werden kann, wenn Sie keine Lehrer haben, die Deutschkurse anbieten können, wenn Sie keine Kindertagesstätten haben, die Kinder aufnehmen können, nützt die Finanzierung, das Hinstellen von Geld nichts. Und das ist ja in vielfältigen Bereichen unser Problem, dass uns das Personal fehlt. Ich will es mal vorsichtig formulieren. 2015 war 2016 die Idee von Angela Merkel, wir machen unsere Grenzen auf, menschlich nachvollziehbar. Aber auch dort hätte man sich mit der Frage beschäftigen müssen, was machen wir mit den vielen in der kurzen Zeit, die zu uns kommen, haben wir tatsächlich die Kapazitäten und können wir sie schnell genug aufbauen, sie zu integrieren? Sonst gibt es eben Riesenprobleme. Und dieses Problem ist ja bis heute nicht gelöst, ist ja bis heute auch nur, wird immer nur theoretisch diskutiert. Und die Tatsache, dass die EU versagt, dass Schengen versagt, dass das Zusammenspiel der Länder nicht funktioniert, ist gegeben und das kann ich aber nicht, muss ich aber nicht hinnehmen als gegeben, sondern ich muss versuchen, das zu ändern. Wir müssen uns schon mit der Frage beschäftigen, warum überproportional viele Menschen, die fliehen aus anderen Ländern, aus welchen Gründen auch immer, ausgerechnet nach Deutschland wollen, ausgerechnet hier sein wollen. Das muss was damit zu tun haben, dass es bei uns besonders einfach ist, an Unterstützungsleistungen zu kommen gegenüber anderen Ländern als in anderen Ländern selbst. Und ich sage immer wieder, ich komme aus Schleswig-Holstein, ein Blick nach Skandinavien, nach Dänemark, würde uns vielleicht mal dokumentieren, wie es auch anders gehen kann. In Dänemark waren die Rechtspopulisten zwischenzeitlich auch schon mal stärkste Kraft, bis die Sozialdemokraten ihre Migrationspolitik geändert haben. Man kann das menschlich schlecht finden oder auch nicht. Jedenfalls mit der neuen Migrationspolitik der Sozialdemokraten in Dänemark sind die stärkste Partei geworden, haben die Rechtsradikalen komplett verdrängt und das Lebensgefühl der Dänen in Dänemark, ich war gerade 4 Tage wieder in Dänemark, wesentlich verbessert. Und die sind jetzt dabei zu sagen, wir machen eine gesteuerte, eine gezielte Zuwanderung nach Dänemark. Auch wir brauchen Menschen in Dänemark, aber nur im Rahmen der Kapazitäten, die wir zur Verfügung haben und die wir aufbauen können.
Die Migrationswelle 2015, 2016 hat ja auch die bundesdeutsche politische Landschaft umgepflügt und vor allem einer Partei zum Aufwind verholfen, nämlich der AfD.
Die war ja schon tot eigentlich, das muss man sich mal vorstellen.
Ne? Ja, und Sie schreiben nun, die AfD sei nicht deshalb so stark geworden, weil andere Parteien rechte Narrative übernommen hätten, sondern weil sie wichtige Themen ignoriert hätten. Ist es nicht eine doch vereinfachende Analyse, die Radikalität der AfD nicht berücksichtigt?
Es geht momentan nicht um die Radikalität, sondern die Frage, warum Menschen die AfD wählen, von denen ich persönlich übrigens auch weiß, dass sie überhaupt nichts mit dem ideologischen Hintergrund der AfD zu tun haben. Bei vielen, bei einigen jedenfalls, sind das Verzweiflungstaten gewesen. Ein Beispiel. Wenn Menschen abends nicht mehr auf die Straße gehen wollen, weil sie Angst haben, weil sie Sorge haben, sagen wir mal so, dann haben sie zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Sie können diese Sorgen ernst nehmen und versuchen, dem entgegenzuwirken, oder können sagen, Menschen, die solche Sorgen haben, sind ausländerfeindlich. Mit letzterer Position treiben sie die Menschen, weil sie sagen, dein Gefühl ist einfach unmenschlich, treiben sie diese Menschen zur Verzweiflung. Wenn sie jeden Tag lesen, dass in Freibädern Übergriffe stattfinden, können sie das ignorieren und sagen, wer das thematisiert, der macht Narrative der AfD groß. Ich sage, wenn wir das Problem erkennen und es lösen, dann machen wir die AfD wieder klein. Sie können das übrigens gerade sehen an der Tatsache, dass die Union zunimmt und die AfD abnimmt. Warum ist das so? Weil die Union mit Alexander Dobrindt zumindest den Eindruck erweckt. Wir haben verstanden und wir beginnen jetzt, wenigstens an den Grenzen, diejenigen aufzuhalten oder zurückzuweisen, die kein Bleiberecht in unserem Land haben.
Also Sie vertrauen auf das Wegregieren?
Ich vertraue aufs Problem lösen. Ich vertraue nicht aufs Problem ignorieren. Ich vertraue darauf, dass man Menschen ernst nehmen muss, die einem erklären, sie haben Sorge oder sie haben Angst. Ich vertraue darauf, dass ich ernst nehmen muss, dass mir Unternehmer sagen, nicht, wir haben zu bestimmten Zeiten in der Innenstadt keinen Besuch mehr, keine Frequenz mehr, weil dort junge Menschen, ich will ja gar nicht sagen, die jungen Menschen sind schuld, sondern der Eindruck ist da, wenn junge Menschen auf Plätzen sich in Gruppen zusammenfinden, dann gibt es eben schlicht und ergreifend keine anderen Menschen mehr, die einkaufen. Das Problem kann man lösen, nicht? Über Kommunikation, über auch Ansprache mit den Personen selbst. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meinem unmittelbaren persönlichen Umfeld geben. In Strande, am Strand, ist Grillen verboten. Und wir haben auch Strandranger. Und da kommen jetzt Familien, die das gar nicht besser kennen. Und die sind ja nicht kleine, sondern 18, 20 Leute, bauen einen Grill auf. Der Strandranger kommt zu mir und sagt, Wolfgang, ich traue mich nicht, dahin zu gehen, weil im Kopf bereits dieses Vorurteil da ist, wenn ich da hingehe, kannst du aus einer Netzung kommen. Und dann habe ich gesagt, Tobi, wir gehen da jetzt mal hin. Oder Peter, wir gehen jetzt mal hin. Ich habe mit den Leuten geredet und ihnen versucht zu erklären, dass Grillen verboten ist am Strand. Und zwar nicht nur für diese Gruppe, sondern für alle insgesamt. Und siehe da, sie haben es verstanden, haben den Grill eingepackt und dann war die Situation gelöst. Und es beginnt mit Kommunikation, das beginnt mit dem Abbau von Vorurteilen, aber nicht der Ignoranz darüber oder davor, dass es wirklich auch zentrale Probleme gibt im Zusammenleben mit Menschen, mit Kulturen, die anders sozialisiert sind als Menschen, die hier aufgewachsen sind.
Das heißt, Sie wollen eine freie Debatte auch mit der AfD über deren inhaltlichen Vorstellungen?
Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Demokraten weichen nicht. Ich lasse der AfD keinen Platz. Und wenn ich nicht mehr glaube, dass ich mit Argumenten in einem Streit mit der AfD überzeugen kann, dann tauge ich auch nichts als Politiker. Also wer erklärt, ich weiche einer solchen Diskussion aus, macht sie eher stark als schwach. Es gibt auch so ein Beispiel, Ralf Stegner und ich, wir sind verbunden in einer extremen Hassliebe, will ich mal sagen, haben uns im Parlament von Schleswig-Holstein wirklich gestritten wie die Kesselflicker über jedes Thema, und zwar auch sehr massiv, nicht persönlich, gelegentlich auch, aber sehr massiv. Und die konsequente Folge war, dass die AfD in Schleswig-Holstein keinen Platz hatte im Parlament. Wir sind ein Parlament ohne AfD. Und auf die Frage eines Journalisten an den damaligen Vorsitzenden, warum denn die AfD in Schleswig-Holstein keinen Boden unter die Füße bekommt, hat er einfach erklärt, wenn man im Parlament Stechner und Kubicki hat, dann gibt es keinen Raum für uns. Das heißt nicht, dass wir die Narrative der AfD bedienen, sondern dass jeder sich bei der Diskussion, die wir gehabt haben, hat wiederfinden können, auch mit seiner persönlichen Meinung, und konnte dann auch nachvollziehen, warum man zu einer Kompromisslösung kommt. Das ist ja der Sinn von Demokratie, die Fähigkeit, trotz unterschiedlicher Auffassungen zu einem Kompromiss zu kommen, den alle tragen können.
Ich hatte Sie so verstanden, dass Sie auch das Gespräch mit der AfD befürworten. Und da frage ich mich, wie man einen liberalen, gerade einen liberalen Dialog führt mit einer Partei, deren Teile unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen, ohne liberale Grundwerte preiszugeben.
Ja, also da haben Sie etwas falsch verstanden. Ich bin nicht der Auffassung, dass man mit der AfD reden muss, gelegentlich schon, weil es Probleme gibt, die man ohne die Stärke dieser Parteienfraktion auch gar nicht mehr bewältigen kann. Wenn Sie in Kommunen in Deutschlands Osten oder gelegentlich auch in Deutschlands Westen 40% AfD haben, dann müssen Sie mit ihr reden, weil Sie ansonsten keine Mehrheiten zustande bekommen für Bebauungspläne und andere Dinge mehr. Das heißt aber nicht, dass man in Nacht gibt. Ich rede übrigens auch mit Linken, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Ich bin nicht der Auffassung, dass diese Behörde sozusagen der Oberzensor ist der Republik, der erklären kann, mit wem man reden darf und wem man nicht reden darf. Das ist eine Behörde. Und wir gehen nach dem Weltbild unseres Grundgesetzes davon aus, dass diese Behörde tatsächlich beobachten soll, aber sie ist nicht diejenige Einrichtung, die entscheiden kann darüber, ob etwas richtig oder falsch läuft, ob etwas verfassungswidrig ist oder nicht. Letzte Instanz oder einzige Instanz, das zu entscheiden, ist das Bundesverfassungsgericht und nicht der Verfassungsschutz, der sich in der Vergangenheit ja auch nicht mit Ruhm bekleckert hat.
Nun gibt es aber Bestrebungen, die AfD zu verbieten. Wäre das in Ihrem Sinne?
Wenn es ausreichend Material gibt, was ich momentan nicht sehe, dass ein Verbotsantrag überhaupt rechtfertigen würde, dann sollte man das tun. Aber das als politische Waffe zu missbrauchen, halte ich für kontraproduktiv. Eine Sozialdemokratie mit 15-16%, die jetzt erklärt, wir wollen eine Partei verbieten, unbedingt, die 20-22% hat, die macht sich lächerlich. Und alle Leute, die ich kenne, übrigens auch aus den Verfassungsschutzbehörden, deshalb ist ja die Einstufung vorgenommen worden, um jetzt Material sammeln zu können, nicht? Mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Alle Leute, die ich kenne, und ich habe 15 Jahre im Parlamentarischen Kontrollgremium des Landtags von Schleswig-Holstein gesessen, sagen, alles, was wir momentan haben, reicht nicht aus, einen Verbotsantrag zu tragen. Und ich warne dringend davor, einen solchen Versuch zu unternehmen, denn wenn der scheitert, dann gnade uns Gott. Wir haben das Problem schon beim Kompaktverbot gehabt. Ich habe der Innenministerin, wir waren damals in der gemeinsamen Regierung, gesagt, das ist kontraproduktiv. Es ist zwar ein Symbol, ein Signal, nicht? Da fliegen ihr die Herzen zu, ihre eigenen politischen Formationen für einige Wochen. Nur wenn das scheitert, was ich vorausgesagt habe, dann haben wir das Problem, dass die jetzt glauben, alles das, was wir bisher gemacht haben, ist verfassungsgemäß, was nicht stimmt. Und man ist als demokratische Partei massiv blamiert. Deshalb sage ich noch bei einem AfD-Verbotsverfahren, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wir sind schon mal als Staat gescheitert beim NPD-Verbotsverfahren. Das war ziemlich grausam.
Die AfD immerhin sitzt im Bundestag, zweitstärkste Partei. Ihre Partei dagegen ist rausgeflogen. Herr Kubicki, zum Schluss noch mal ein Schwenker zu den Liberaldemokraten. Was muss die FDP jetzt tun, um aus der außerparlamentarischen Opposition wieder rauszukommen?
Gut, mir ist das ja in meinem Leben schon mehrfach passiert, so im Land als auch im Bund, dass die FDP herausgeflogen ist. Sie muss sich auf ihre Kernkompetenzen reduzieren und etwas pointierter auch formulieren. Das gilt insbesondere für die Verteidigung der Grund- und Menschenrechte, die allen Teilen angeknabbert werden, nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland angeknabbert werden. Und sie muss eine laute Stimme sein für die Meinungsfreiheit. Noch einmal, 70% der Deutschen haben das Gefühl, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Und das ist ein Demokratieproblem. Wer, wenn nicht die Partei der Meinungsfreiheit, muss sich massiv dafür einsetzen, dass weitere Begrenzungen nicht stattfinden. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir vor 10 oder 15 Jahren ohne Meldestellen gelebt haben, die wir jetzt aus dem Boden sprießen, als seien sie eingesät worden. Wir haben Trusted Flagger, die jetzt KI-gestützte Meinungsforschung betreiben, die das melden. Und allein das schafft ja ein Klima des Nichtgefühls von Freiheit, ich will nicht sagen der Einschüchterung, aber es wird von einer ganzen Reihe von Menschen so empfunden, die schon im privaten Gespräch sagen, ich bin vorsichtig mit dem, was ich sage. Wobei das Grundgesetz eigentlich davon ausgeht, dass die Meinungen aufeinanderprallen sollen, weil sich nur daraus was Vernünftiges entwickeln kann. Das Verfassungsgericht hat auch gerade vor kurzem, 2024, wieder judiziert, dass man selbst Neonazi-Meinungen ertragen muss, auch wenn man sie ablehnt. Der Grundgesetz geht davon aus, dass sie im Zweifel das bessere Argument durchsetzt. Davon gehe ich auch aus. Nur dann braucht man den Austausch. Und man darf nicht sagen, es gibt Menschen, mit denen rede ich nicht. Das ist zwar eine gute Haltung, aber es ist aus meiner Sicht der Demokratie nicht förderlich.
Vielen Dank, Herr Kubicki. Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, hat gerade eine Streitschrift vorgelegt, Titel Aufwind im freien Fall, eine liberale Kampfansage. Das Gespräch mit dem ehemaligen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.